Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute ist eine kleine Zeitreise geplant. Wir schauen im Jahr 2091 vorbei in eine Zukunft, in der Menschen Quantencomputer statt eines Gehirns im Schädel tragen und in der eine künstliche Intelligenz der Menschheit zu schaffen macht. Erdacht hat sich diese Welt mit seinem echten Gehirn der Bestsellerautor Tom Hillenbrand, und der ist heute mein Gast. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir den Sprung in die Zukunft wagen, starten wir ganz behutsam mal im Hier und Jetzt, würde ich sagen. Es ist kurz nach neun und in der Vorbereitung habe ich gelesen, normalerweise sitzen Sie um diese Zeit am Schreibtisch, starten mit Ihrer Schreibarbeit. Warum immer um neun?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer zur gleichen Zeit startet. Also als Autor hat man ja niemanden, der einem jetzt wie so ein Chef immer im Nacken sitzt. Das heißt, man muss sich selber irgendwie eine Struktur schaffen. Mhm. Also die Vorstellung, dass so Autoren immer im Café sitzen und irgendwann kommt der Geistesblitz, die ist, ich kenne auch niemanden, der das so macht. Also
was so ein
ganz langweiliger Bürotag.
Vorstellung.
Ja, romantische Vorstellung.
Und wie lange arbeiten Sie dann?
Also ich arbeite natürlich den ganzen Tag, glaube ich, aber diese Schreibzeit, das geht dann so von 9:30 Uhr bis fertig ist. Also 10.000 Zeichen sind angesagt und manchmal sind die um 12 Uhr fertig und manchmal auch erst um 2.
10.000 Zeichen, das ist Ihre eiserne Regel?
Ja.
Warum gerade 10.000?
Das ist natürlich ein bisschen beliebig, aber auch da einem niemand auf den Füßen steht, versuche ich mir einfach eine Maßzahl zu schaffen. Also das sind so vielleicht so 5, 6 Buchseiten, die sind dann aber natürlich Rohtext, das ist alles noch relativ unlesbar.
Und wenn Sie sagen, bis fertig ist, also ich kann mir vorstellen, es gibt doch sowas, Tage, da ist die Kreativität irgendwie meilenweit entfernt, da ist das eine echte Qual.
Ja. Das ist wie durch knietief durch Schlickwarten an manchen Tagen. An anderen Tagen ist es wie Fliegen und das weiß man auch nie so genau. Also es gibt ja so Tage, da geht man beschwingt ins Büro und die Sonne scheint und denkt, heute wird mir alles gelingen, und dann ist es nicht so. An einem anderen Tag tut einem der Rücken weh und es regnet und man setzt sich hin und es fließt. Ich weiß nicht, niemand weiß genau, glaube ich, woran es liegt.
Heute fliegen wir gemeinsam durch die Sendung. Mein Gast ist der Autor Tom Hillenbrand. Er hat gerade mit Cube die Fortsetzung seines Bestsellers Hologrammatica geliefert. Die Leserinnen und Leser, die finden sich im Jahr 2091 wieder. Beschreiben Sie doch mal kurz die Welt, die einem da begegnet.
Das ist eine Welt, die zum einen wärmer ist als unsere. Also der Klimawandel hat ganz mächtig zugeschlagen. Man hat versucht, diesem Problem Herr zu werden, indem man eine künstliche Intelligenz, indem man einen sehr schlauen Computer baut, der das Problem für uns lösen sollte. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Also der Computer hat eine Lösung gefunden, die den Menschen nicht gefallen hat.
Die war nicht so gut für den Menschen.
Nee, ja. Und wollte dann auch nicht mehr so abgeschaltet werden. Das hat man noch irgendwie hingekriegt. Aber es ist jetzt eine Welt, in der also viele Teile nicht mehr bewohnbar sind, die aber dafür eigentlich noch ganz gut funktioniert. Also es sind weniger Menschen, die Erdbevölkerung hat aufgrund eines Virus rapide abgenommen. Und es ist eine Welt, die so ein bisschen unecht ist, wie schon das Wort Hologrammatica sagt. Da steckt was mit Hologramm drin. Mhm. Es gibt also so eine Holo-Technologie, mit der man wie mit so einem Instagram-Filter alles verändern kann.
Bisschen behübschen kann,
wenn man morgens einen Pickel auf der Stirn hat, dann kann man den einfach holografisch wegretuschieren oder sich den Kaffeefleck aus dem Hemd rausmachen.
Kaufe ich, nehme ich.
Ja, das klingt ganz nützlich. Ne?
Klingt erstmal ganz gut, aber natürlich so eine künstliche Welt, durch die man sich da bewegt, hat ihre eigenen Herausforderungen. Und in dieser Science-Fiction-Welt lebt eben der Journalist Calvary Doyle. Wer ist der Mann?
Das ist ein Investigativjournalist, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, und der wird ganz quasi auf Seite 1 wird der mitten in London erschossen oder niedergeschossen und kommt dann ins Krankenhaus, und es wird ihm ein, weil sein Gehirn beschädigt ist, wird ihm ein computerisiertes Quantencomputergehirn eingesetzt. Das ist quasi der Anfang der Geschichte, und man ahnt schon, dass irgendwelche Mächte oder Kräfte dahinter sind, die nicht wollten, dass er was Bestimmtes rausfindet.
Ja, und das Problem, ihm fehlt ein Teil seiner Erinnerung, weil das letzte Update sozusagen seines Bewusstseins 30 Tage oder so zurückliegt, und der entscheidende Teil, die entscheidende Information, die ist noch nicht auf dieser Kopie drauf seines Gehirns, ne?
Genau, also man sollte ja immer regelmäßig Backups machen, denn alles, was zwischen dem Backup und dem Crash, in diesem Fall die Kugel ins Gehirn, passiert, das ist dann unwiederbringlich verloren. Und so ist es auch hier. Also er muss sich dann quasi auf die Suche nach seinen verlorenen Erinnerungen begeben.
Diese Idee, das Bewusstsein zu konservieren, das begleitet die Menschen ja schon ganz lange. Würden Sie davon Gebrauch machen?
Das ist eine gute Frage. Also das Problem, glaube ich, ist, oder das, was mir dabei Angst machen würde, ist, wenn mir das jetzt ein längeres Leben bescheren würde, dann klingt es ja ganz gut. Aber auch hier ist natürlich wieder die Frage, wer hat denn dann die Kontrolle über diese Daten? Also bin ich dann wirklich noch Herr meiner selbst oder könnte sich jemand anders dieser Daten bemächtigen? Also meine Erinnerungen, meiner Gefühle, meines ganzen Selbst. Also kontrolliere ich das dann wirklich oder kontrolliert das jemand anders?
Wer hat da Zugriff? Das Interessante finde ich bei Ihrem Buch, Sie haben ja auch die Idee, dass man sich quasi in unterschiedlichen Körpern hochladen kann. Sie sprechen da eben nicht von Körpern, sondern von Gefäßen. In was für einen Körper würden Sie sich gerne hochladen?
Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich einen Körper, der ein bisschen leichter ist, wäre schon mal gut. Oder ein bisschen sportlicher noch.
Das geht auch.
Ja, naja, also ich gehe jetzt auf die 50 zu und da merkt man also schon, weiß nicht, Kitesurfen oder Snowboarden ist jetzt vielleicht nicht mehr die Sache, die man jetzt anfangen sollte. Also vielleicht dafür einen Sportkörper, wo es dann auch nicht so schlimm ist, wenn man sich die Kreuzbänder durchhaut oder so. Das wäre bestimmt ganz praktisch. Und ich glaube auch, dass es natürlich wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig furchterregend wäre, wenn man dadurch Perspektivwechsel vornehmen könnte. Also wie werde ich wahrgenommen oder wie nehme ich die Umwelt wahr, wenn ich eine andere Hautfarbe habe oder wenn ich ein anderes Geschlecht habe? Das wäre sicherlich sehr lehrreich. Das wird ja auch schon technologisch mit Hilfe von Virtual Reality tatsächlich in der Psychologie inzwischen angewandt.
Ja, VR-Brillen, die man dann aufhat, ne? Dahinter steckt ja auch so ein bisschen diese philosophische Frage, kann eigentlich unser Bewusstsein ohne unseren Körper existieren? Sie schreiben da vom Descartes-Problem, das Ihre Figuren versuchen aufzulösen. Wie weit sind Sie da für sich gekommen bei der Suche nach der Antwort?
Also das, was ich der sozusagen psychologischen Forschung entnehme, wo man eben genau versucht, auch mit Hilfe von solchen VR-Brillen solche Out-of-Body-Erfahrungen, also dass Leute ihren Körper von außen sehen, zum Beispiel zu induzieren, um dann festzustellen, wie wirkt das auf die Leute. Da scheint es schon so zu sein, dass der Körper ist Teil unserer Selbstwahrnehmung. Und wenn wir aus unserem Körper quasi irgendwie rauskatapultiert werden und uns von oben zum Beispiel sehen, das ist wahnsinnig verstörend. Mhm. Also deshalb, also zumindest in den Romanen bei mir ist es auch so, theoretisch, wenn man sich voll digitalisieren könnte, bräuchte man den Körper ja vielleicht auch gar nicht mehr, sondern man könnte ja dann einfach in so einer Second-Life-Welt leben. Und das geht in Hologrammatica und Cube nicht. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass es tatsächlich sehr schwierig umzusetzen wäre. Wahrscheinlich würden diese Leute wahnsinnig werden.
Was ist da anders, dass Sie darüber nachgedacht haben?
Die Frage mit der künstlichen Intelligenz, die wir ja auch gerade sehr viel diskutieren, finde ich, hängt mit der anderen Frage zusammen. Also die eine Möglichkeit ist ja, dass wir einen intelligenten Computer bauen, in dem der einfach selbstlernend ist und sich vielleicht irgendwann dann selbst programmiert. Die andere ist eben, dass wir das menschliche Gehirn nachbauen. Als ich das erste Mal gehört habe, dass es da ernsthafte Versuche gibt, das Gehirn im Computer nachzubauen, habe ich gedacht, ja, na gut, also wenn das geht, dann wäre ja der Beweis tatsächlich erbracht, dass das nur eine Maschine ist oder auch nur ein Computer, ein organischer Computer. Und dann habe ich das weitergesponnen.
Sie haben ja eben von der künstlichen Intelligenz schon gesprochen, die in Ihrem Buch der Menschheit zu schaffen macht, weil sie eben sagt, der Mensch ist jetzt für den Klimawandel vielleicht nicht ganz so günstig oder für das Klima nicht ganz so günstig, für den Klimawandel vielleicht dann eher schon. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass sich in Zukunft tatsächlich eine KI gegen uns wendet?
Als relativ groß eigentlich. Also vielleicht nicht in der Art und Weise, wie man das häufig in der Science-Fiction-Literatur oder in Hollywood-Filmen sieht, dass der Computer also jetzt intelligent sich seiner selbst bewusst ist und sagt so, ich mache jetzt, was ich will, ich mache nicht mehr, was ihr wollt und außerdem hasse ich euch und ich will euch alle umbringen. Das ist ja so dieses Terminator-Szenario. Sondern ich glaube, die Gefahr ist zumindest kurz- und mittelfristig eher, dass wir sehr komplexe Computer bauen, die ganz viele Sachen von selbst für uns erledigen, die aber dann vielleicht Sachen machen, die wir nicht so vorhergesehen haben. Also das ein klassisches Beispiel ist, das wird immer in der Philosophie oder auch in der KI-Forschung immer wieder herangezogen. Wir bauen eine Fabrik, eine intelligente, und sagen der, mach so effizient wie möglich so viele Büroklammern, wie es geht. Mhm. Und vielleicht verwandelt sie dann das ganze Sonnensystem in Büroklammern, weil das ihre Raison d'être ist. Das ist aber dann nicht das, was wir gewollt haben.
Das Programm wird einfach durchgefahren.
Das ist letztlich ist das ja der, sind wir da wieder beim Zauberlehrling und bei dem Besen, der immer wieder das Wasser holt und einfach stur den Befehl ausführt, ohne Nuancen. Ja, das ist eben eigentlich gerade das Gegenteil von Intelligenz, keine Nuancen zu haben, aber die Gefahr ist, glaube ich, relativ groß.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist der Autor Tom Hillenbrand und wir haben gerade einen kleinen Eindruck bekommen, wie komplex die Welt ist, die er für Cube und Hologrammatica geschaffen hat. Wie behalten Sie da eigentlich den Überblick?
Notizen machen, ne? Also das geht nicht anders. Also bei so einer komplexen Worldbuilding, wie das auf Englisch heißt, da muss man einfach sich Karten zeichnen, man muss sich Zeitläufe, Timelines machen, man muss die einzelnen Technologien vor allem auch irgendwo mal aufschreiben, wie genau die funktionieren. Ansonsten verliert man natürlich den Überblick.
Sprechen Sie da auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ob das denn so funktionieren könnte, was Sie sich da ausdenken?
Ja, teilweise schon, teilweise aber auch nicht. Also zum Beispiel gibt es in den Romanen so Hologramme, die nicht durchlässig sind, sondern fest, die sogenannten Hardlights. Da habe ich zum Beispiel mal mit einem Physiker gesprochen, ob es überhaupt möglich ist, dass Licht irgendwie fest werden könnte. Aber mich interessiert die genaue Funktionsweise der Technologie häufig nicht so stark. Also es muss natürlich irgendwie doch gewissen physikalischen Parametern genügen, aber wie genau jetzt die Holobrille funktioniert, sowas lasse ich offen. Das ist nicht das Interessante daran, sondern das Interessante daran ist ja eher, wie sich dann die Menschen in der Geschichte verhalten, wenn es solche Technologien gibt.
Wie schwer ist es sich denn dann aus ihren Welten wieder zu lösen, also in ihre eigene Wirklichkeit zu switchen? Also sie tragen ja quasi die ganze Zeit so ein Paralleluniversum mit sich herum.
Genau, also deshalb ist das auch ein, glaube ich, so ein seltsamer Beruf, weil also der Teil, wo man jetzt irgendwas ausskizziert, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, und auch den Teil, wo man da sitzt und was schreibt, das ist zumindest, man sitzt da und tippt. Aber natürlich gibt es auch eine ganz lange Phase des Tages, wo man vielleicht was ganz Langweiliges macht, wie Geschirr spülen oder im Garten das Unkraut jäten. Aber hinten läuft immer im Kopf diese Geschichte noch mit und diese Welt ist irgendwie noch da. Und ab und zu hat man dann plötzlich eine Idee oder denkt sich, nee, das kann der ja gar nicht so gemacht haben, weil das hat er ja vorher so gemacht, dann passt das ja gar nicht. Also das ist nicht so, dass man da den Griffel weglegt und dann ist Schluss, sondern das ist eher so ein Non-Stop-Kino.
Ich meine, beim Geschirrspüler sind Sie ja bei sich, aber wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Frau am Abendbrottisch sitzen, gibt es dann den Moment, wo sie mal sagt, wo bist du?
Ja. Also das ist, glaube ich, vor allem, sie sagt, dass ich in den Spätphasen des Buches, also wenn man so fast fertig ist, dann wird der Druck auch irgendwie größer. Bringt man es jetzt noch hin? Bringt man es zu einem sinnvollen Ende und so weiter? Und es ist sehr viel Geschichte im Kopf drin. Da sagt sie, bin ich relativ unerträglich.
Unerträglich sogar?
Ja.
Weil völlig abwesend.
Relativ, ja, abwesend. Völlig abwesend.
Wann hat sich denn eigentlich dieses Talent, andere Welten zu schaffen, bei Ihnen das erste Mal gezeigt?
Also das Interesse an diesen anderen Welten, das habe ich schon sehr, sehr früh gehabt. Also ich habe auch schon als Kind oder als Teenager Herr der Ringe gelesen, Science Fiction, Perry Roden, Wolfgang Holbein, diese ganzen Pulp-Fiction-Geschichten. Mhm. Das fand ich damals schon alles spannend und ich habe auch solche Fantasy-Rollenspiele, Dungeons and Dragons und das Schwarze Auge und so gespielt, und das ist ja letztlich auch das Abtauchen in eine andere Welt. Also das fasziniert hat mich das schon sehr früh. Also dass ich diese Welten selber gebaut habe, das hat dann eine Zeit lang gedauert.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären, das schwarze Auge und diese Rollenspiele. Wie funktioniert die? Was ist das genau? Ich denke, das hat noch nicht jeder gehört.
Ja, also das ist noch aus einer Zeit sozusagen, bevor es leistungsfähige Computer gab. Und wenn man jetzt in so eine Fantasy-Welt eintauchen wollte, dann hatte man eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man hat den Herrn der Ringe gelesen. Und die andere ist, man hat sich mit 4 oder 5 Freunden hingesetzt und dann findet so eine Art Gesprächsspiel statt, wo einer, das ist der Spielleiter, das ist quasi der Autor, der dann beschreibt, ihr geht durch einen dunklen Gang und da ist eine Tür und da sind seltsame Geräusche und was macht ihr? Und jeder verkörpert also einen Elfen oder einen Zwerg oder was auch immer, genau, und kann dann sagen, was er macht. Also es ist dann so ein gemeinsam erfahrenes Gesprächsspiel. Heute spielen die Leute auf dem Computer, wie heißt das, World of Warcraft oder sowas. Im Prinzip war das Gleiche, nur an einem Tisch und analog. Und da geht es natürlich auch um Geschichten ausdenken.
Woher kam denn die Begeisterung dafür? Haben Ihre Eltern Ihnen da Impulse gegeben oder woher kam diese Faszination für solche Welten?
Ich muss ehrlich sagen, also vielleicht war der Impuls aus dem Elternhaus dann eher negativ. Also meine Eltern hatten überhaupt kein Faible für Fantastik oder für Eskapismus. Also mein Vater war Kaufmann, meine Mutter war Hausfrau und das war alles sehr, sehr bodenständig und da waren Tagträumereien eigentlich nicht gefragt, ja, sondern mach was Gescheites. Ja?
Wie haben Ihre Eltern denn dann darauf reagiert, also auf Ihre Spinnereien?
Ich glaube, sie waren, das war zu der Zeit auch sehr häufig so, dass wenn Leute also auch diese Spiele gespielt haben, da waren die Eltern häufig am Anfang beunruhigt, weil sie das nicht einordnen konnten. Und wenn man diese Bücher gesehen hat, da sind dann irgendwelche Dämonen oder Zauberer drauf. Und dann stand immer in der Presse, das ist so Satansbeschwörung oder ist das? Das sind irgendwelche Sekten. Ja? Aber irgendwann haben sie dann rausgefunden, Moment, die anderen Jungs oder Mädels, die gehen alle in die Dorfdisco und ballern sich da sonst was rein. Unsere sitzen im Keller mit Orangensaft und Chips. Und dann, was wir dann da ganz konkret gemacht haben, das war dann fast egal. Aber das hat sozusagen, das ließ sich irgendwie verorten. Das ist nicht gefährlich, offensichtlich. Dann ließ man uns gewähren.
Mein Gast ist der Autor Tom Hillenbrand. Bevor er begonnen hat, Krimis und Science-Fiction-Romane zu schreiben, war er Journalist. Unter anderem hat er das Autoressort beim Spiegel geleitet, 3 Jahre lang. Das Bemerkenswerte, eigentlich interessieren Sie sich gar nicht für Autos. Wie passt das zusammen?
Ja, also überhaupt nicht. Also das ist jetzt nichts dagegen, wenn man mal ein schönes Auto vielleicht fährt, aber ich hatte immer so abgewrackte Karren. Also auch mein aktuelles Auto sieht fürchterlich aus und ich war also nie im Verdacht, irgendwie so ein PS-Heini zu sein. Mhm. Und als man mir diesen Job angeboten hat, habe ich auch, also das vorgebracht, habe ich gesagt, aber ich interessiere mich gar nicht für Autos. Und dann wurde mir gesagt, ja, das genau deshalb möchten wir, dass du das machst.
Weil das so ein erfrischender Zugang ist, oder?
Nee, ich glaube, zum einen waren die der Meinung, dass ich originelle Ideen vielleicht da reinbringen kann. Und zum anderen der Meinung, glaube ich, dass dieser Autojournalismus einfach zutiefst verrottet ist. Zutiefst korrupt und verrottet.
Das müssen Sie ein bisschen erklären.
Ja, das klar. Und dass man deshalb jemanden reinsetzen muss, der sozusagen ein bisschen Distanz hat. Also es ist ja einfach so, dass sehr große Teile, glaube ich, der Autoberichterstattung sind deshalb so groß, nicht weil sich die Leute für die Autos interessieren, sondern weil die Autoindustrie so viele Anzeigen schaltet. Mhm. Und häufig, das ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber noch vor 10, 15 Jahren war das so, dass so ein neues Auto, selbst wenn es jetzt in Leipzig oder Dresden oder München produziert wurde, nicht dort vorgestellt wird, sondern dass man die Journalisten natürlich nicht auf eigene Kosten, sondern auf Kosten von BMW oder VW oder wem auch immer in ein schönes Tropenparadies geflogen und dort in einem 5-Sterne-Hotel untergebracht hat. Und dann haben die alle nachher geschrieben, was es für ein schönes Auto ist. Und was ja viel besser ist als eine Anzeige, ehrlich gesagt. Ne? So,
ja.
Wenn man redaktionellen Content dafür kriegt. Und das ist erstaunlich, wie lange das für die Autoindustrie funktioniert hat und eben nicht nur in irgendwelchen kleinen Postillen, sondern auch in eigentlich allen großen Print-Mainstream-Medien war das so und da hat sich auch niemand dran gestört und wenn man geschrieben hat, das Auto fährt sich schlecht und es sieht auch nicht gut aus, das ist fast nie vorgekommen. Also das galt auch als Majestätsbeleidigung und dann hat auch der Kommunikationschef mal beim Chefredakteur angerufen und gesagt, dass er darüber unglücklich ist. Also so lief das und das war jetzt natürlich was, wo beim Spiegel, das ist natürlich jetzt nicht deren Angang.
Ja, ja.
Ich muss aber sagen, es ist wirklich eine ganz bizarre Branche. Und auch, ich glaube auch der Umstand, dass diese ganzen Emissionsskandale sehr spät erst aufgedeckt worden sind, haben eben mit der mit dem Komplettversagen des Autojournalismus zu tun.
Ja.
Und die sind nicht von den Autojournalisten aufgedeckt worden, sondern von der amerikanischen Umweltbehörde oder von vielleicht ein oder zwei Investigativjournalisten. Also kompletter Fail.
Aber war Ihr Ansatz tatsächlich dann auch, ich wirbel das mal ein bisschen auf, weil ich kann mir sonst auch vorstellen, wenn ich dann 3 Jahre was mache, wo ich jetzt eigentlich nicht so einen Bezug dazu habe, das kann auch ganz schön quälend sein.
Das ist quälend, auf jeden Fall, ja. Aber es ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, einfach. Es interessiert wirklich Leute, der neue, mich vielleicht nicht, aber der neue 5er BMW, wie fährt der sich denn so? Und was sind da für Knöpfchen drin? Was ist da für ein Motor drin? Das interessiert schon viele Leute, das muss man ja sagen. Also der Deutsche und sein Auto, die sind ja sehr eng verbunden. Aber was wir halt versucht haben zu machen, ist, das etwas übergeordnete Thema, sich fortbewegen, ist halt nicht nur Auto, es ist auch zum Beispiel Fahrrad. Ja. Warum gibt es im Autoteil keine Fahrradberichterstattung? Oder warum wird nicht viel mehr über Elektromobilität geredet? Jetzt wird natürlich drüber geredet, aber vor 10 Jahren war das noch ein absolutes Exotenthema. Und da war es, glaube ich, wichtig, immer wieder zu sagen, Autoindustrie, warum kriegt ihr das gar nicht auf die Kette? Das war der Versuch, aber es ist natürlich ein Don Quixote-Abenteuer letztlich.
Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich lasse das mit dem Journalismus jetzt sein und ich wende mich jetzt fiktionalen Büchern zu?
Also ich habe damals in der Elternzeit mal versucht, einen Krimi zu schreiben und das hat auch ganz gut funktioniert und habe danach festgestellt, dass mir das einfach irre viel Spaß macht und auch viel mehr Spaß macht als Journalismus. Als Autojournalismus sowieso, aber auch als Technologiejournalismus, Wirtschaftsjournalismus. Und dann habe ich einfach mal gekündigt.
Mutig.
Ja, naja, also so mutig fand ich es jetzt gar nicht, weil ich, also meine Frau hatte auch noch einen guten Job. Das hat es natürlich einfacher gemacht und wenn das sich nach 2 Jahren rausgestellt hätte, dass das gar nicht geht, dann hätte ich ja sicherlich auch vielleicht wieder in irgendeiner Redaktion anfangen können. Also ich habe mir auch gedacht, jetzt da war ich so, weiß ich nicht, 36, 37, du musst das schon machen, bevor du die 40 überschritten hast. Also weil es wird sich irgendwie neu zu erfinden, wird ja nicht einfacher, wenn man älter wird. Und also Angst hatte ich eigentlich nicht, aber natürlich war mir bewusst, dass das auch komplett in die Tonne gehen kann.
Aber es hat funktioniert. Bekannt geworden sind Sie durch Ihre ja, kulinarischen Krimis um einen Luxemburger Koch. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Xavier Kiefer?
Ja, korrekt.
Genau. Und warum haben Sie sich die Gastronomie erstmal ausgesucht als Setting, um einen Krimi zu schreiben?
Die Leute sagen immer, write what you know. In diesem Fall war es eher write what you like. Also ich esse gerne und ich koche auch gerne und ich finde Restaurants und Spitzengastronomie sehr interessant. Und mir ist dazu, wie ich der Meinung war, ganz guter Plot oder eine gute Idee eingefallen. Ich hatte da noch nicht die Planung, jetzt da eine Serie draus zu machen. Das war ja erstmal als Versuch gedacht. Und ich glaube aber auch, dass es natürlich interessant ist, dass Essen eben nicht nur was Schönes ist, sondern, wie wir ja auch wissen, auch häufig was Unappetitliches.
Geschäft.
Und ein Geschäft und einen ganz starken Wirtschaftsbezug eben auch hat. Da komme ich natürlich ein bisschen her. Und ich glaube auch, der Einfluss, den Die Autoindustrie hat, haben wir jetzt schon beschrieben, aber der den Big Food hat, auch was die Anzeigenbudgets angeht von Unilever oder Nestlé, der ist wahrscheinlich noch größer. Und insofern war das interessant, da eine Geschichte draus zu machen.
Können Sie selbst eigentlich auch kochen?
Ja. Aber es kann ja, also die Frage ist ja, was heißt kochen? Ne? Also kann ich für mich selber was kochen? Klar, kann ich für 6 Leute ein 3-gängiges Menü kochen? Auch kein Problem. Aber das finde ich das Erstaunliche bei Restaurants, könnte ich das jeden Abend für 100 Leute machen? Und zwar jeden Abend in der gleichen Qualität oder Leute anleiten, das zu tun? Das könnte ich natürlich nicht.
Deshalb ist Koch auch ein Ausbildungsberuf, ne?
Ist ein Ausbildungsberuf und ist auch eine Berufung, glaube ich auch, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist. Und auch, ich glaube, es wird auch häufig unterschätzt, was das für eine enorme Managementaufgabe ist. Also der Paul Bocuse, der französische Spitzenkoch, ist mal gefragt worden, wer kocht denn, Sie sind doch dauernd unterwegs, wer kocht denn eigentlich hier, wenn Sie nicht da sind? Und er hat gesagt, ja, die gleichen Leute wie sonst. Weil so ein Spitzenkoch, der kocht ja eigentlich nicht mehr, sondern der weist an und kontrolliert. Und das ist schon faszinierend.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist der Autor Tom Hillenbrand. Er wurde in Hamburg geboren, ist dort aufgewachsen. 2010, da haben Sie sich von Ihrer Heimatstadt getrennt und das auch irgendwie sehr öffentlich gemacht mit einem Abschiedsbrief. Da haben Sie Hamburg als das Bielefeld unter den Weltstädten bezeichnet. Wie meinen Sie das?
Wie meine ich das? Also der Hamburger ist ja bekanntermaßen sehr, sehr stolz auf seine Stadt. Die schönste Stadt der Welt. Und Weltstadt an der Elbe und so weiter. Und immer, wenn ich das gehört habe, Weltstadt, habe ich mir immer gedacht, sag mal, Leute, wart ihr schon mal in Paris, London, New York? Das sind Weltstädte. Berlin vielleicht auch, aber danach kommt in Deutschland, glaube ich, nichts mehr. Das andere sind vielleicht alles schöne Städte, aber also so, wenn man so besoffen von seiner Stadt ist, dass ich fand, da musste man mal irgendwie die Luft rauslassen.
Aus welcher Stadt gab es mehr empörte Reaktionen? Aus Bielefeld oder aus Hamburg?
Definitiv aus Hamburg. Also Sie haben gerade gesagt, so das hätte das sozusagen relativ an die große Glocke gehängt, aber eigentlich hatte ich es nur so das quasi als Form der Selbsttherapie in meinen Blog, damals hatte man noch Blogs, reingeschrieben. Und da ging das täglich, glaube ich, so das 30 Leute auf die Seite. Ja. Mhm. Und plötzlich kamen aber Tausende. Also das heißt, irgendwo scheint das einen Nerv getroffen zu haben. Also natürlich sehr viele wütende Hamburger, die sich in ihrem Lokalpatriotismus verletzt fühlten. Aber auch sehr viele Leute, also vor allem Zugereiste, die gesagt haben, ja, genauso ist es leider.
Aber hat Sie dieses Größenwahnsinnige, wie Sie das beschreiben, tatsächlich so genervt, dass Sie gesagt haben, so jetzt kann ich deswegen hier nicht mehr leben?
Nein, natürlich nicht. Also man kann auch über München meckern und man kann auch über Berlin meckern und über jede andere deutsche Stadt natürlich. Es war in dem Fall einfach so, dass sich die Jobmöglichkeit, die meine Frau in Aussicht hatte, das war entweder München oder Ludwigshafen. So. Also ich wäre auch da geblieben oder ich wäre auch nach Berlin gegangen oder so. Das Gute ist ja, also ich kann ja von überall arbeiten. Also bei mir wäre sogar möglich aus Bielefeld. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht ginge das auch.
Also ich mag Bielefeld. Man muss ja an der Stelle auch kurz mal was Positives sagen, sonst zucken jetzt alle Leute in Bielefeld zusammen. Deshalb kurze vielleicht einmal über den Kopf streicheln für alle, die in Bielefeld wohnen. Wo Sie das gerade gesagt haben, also 2 Städte standen zur Auswahl und Sie haben sich tatsächlich dann für München entschieden. Da lacht vielleicht die eine oder der andere auf, wenn man sich jetzt in Hamburg darüber aufregt, dass alle so ein bisschen boniert sind und dann nach München zieht.
Ja, da ist es natürlich genauso. Also es ist natürlich in den Nuancen ein bisschen anders. Also ich glaube, in München ist es tatsächlich auch inzwischen so, dass der Zustrom von Leuten aus anderen Bundesländern seit 15, 20 Jahren so groß ist, da sind gar keine Münchner mehr. Also da hört man überall nur Schwäbisch und Norddeutsch und Brandenburgisch und so weiter vom Sound. Und in Hamburg ist das nicht ganz so stark so. Und in Hamburg gibt es eben auch immer noch, das fand ich immer extrem, den Ausdruck des Quittje.
Quittje?
Ja, das ist ein, also in München ist es ein Zugroster.
Okay.
Aber der Unterschied ist, der Quittje ist jemand, der nicht schon seit 2 oder 3 Generationen in Hamburg lebt. Also da ist schon ein extremer Dünkel. Und ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Vielleicht aus irgendwie alten Kaufmannszeiten, dass da viele auf dem Schiff ankamen und dass man erstmal geguckt hat, na, wer weiß, ja, was der für komische Krankheiten hat. Mhm. Den halte ich mir erstmal weg, aber es ist extrem tribalistisch und ein bisschen albern auch.
Sie leben mit Ihrer Frau und Ihren 2 Kindern in München. Wie war das denn jetzt zur Corona-Zeit? Also Sie haben gerade beschrieben, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Immer um 9 Uhr am Schreibtisch, mindestens 10.000 Zeichen müssen es sein. Wie hat das funktioniert während Corona?
Gar nicht. Also das ist, glaube ich, ja etwas, was alle in der einen oder anderen Form erleben, dass ihre Abläufe und Routinen für mehrere Monate komplett zerschmettert worden sind. Sei es wegen Kinderbetreuung, sei es von der Arbeit her und so weiter. Und es ist, das glaube ich, ist bei sehr vielen kreativ arbeitenden Menschen so, für die war es sehr, sehr schwierig, nicht nur, weil man keine Lesungen oder Auftritte mehr machen konnte, sondern auch, weil diese Routinen für uns einfach ganz wichtig sind, sich immer zur gleichen Zeit mal für 3 Stunden auszuklinken und dann an seinem Song zu arbeiten, am Buch oder an dem Bild oder was auch immer. Und wenn das nicht mehr möglich ist, sondern man eigentlich nur weiß, okay, jetzt sind die Kinder bei der Oma, jetzt könntest du für 3 Stunden schnell kreativ sein. Das funktioniert nicht. Also das ist bei mir ist da die Arbeit weitestgehend zum Erliegen gekommen, muss ich sagen.
Hat das für Sie dann auch irgendwelche Konsequenzen gehabt? Also dass Sie jetzt Termine nicht einhalten können oder sowas?
Ich hatte zumindest das Glück, dass ich ein Manuskript so, also ich war einmal durch, also ich habe den Text geschrieben gehabt, Rohmanuskript war fertiggestellt und ich musste den Text jetzt nochmal redigieren und ein bisschen schön machen. Und das geht dann schon irgendwie auch mal auf Zuruf oder mal morgens, mal nachmittags. Aber also ich weiß auch jetzt, dass ich erst ein neues Buch anfange, wenn ich das Gefühl habe, dass es wieder alles ein bisschen mehr in geregelten Bahnen ist. Kann einem dann ja wieder um die Ohren fliegen. Mhm. Aber das hat bei mir auch, ehrlich gesagt, eine große innere Unruhe bewirkt. Also diese Mischung aus, man weiß nicht, wie die Abläufe sind und auch natürlich diese Nachrichtenkaskaden und diese Ungewissheit. Also das, da kann man sich ja nicht mehr so gut ausklinken wie vorher. Der Zen-Buddhismus geht einem da ab.
Deutschlandfunk Kultur. Heute Vormittag war der Autor Tom Hillenbrand mein Gast und er schreibt nicht nur Romane, sondern spricht auch über Literatur und zwar über solche, wo Gefahr besteht, dass sie vergessen wird. Blacklist, so heißt Ihr Podcast. Wie stoßen Sie auf die Bücher?
Ich habe ein ganz gutes Netzwerk aus Leuten, mit denen ich viel über Bücher rede und die mir also immer wieder Tipps geben. Und ich bin natürlich selber auch ein Vielleser. Das muss man ja sein als Autor. Wenn man nichts in den Kopf reinfüllt, kommt auch nichts raus.
Ja, aber ist die Frage, ob man überhaupt Zeit dafür hat, ne? Wenn man die ganze Zeit sich mit seinen Welten beschäftigt und dann taucht man nochmal zusätzlich in andere Welten ein.
Genau, das ist auch ein bisschen die Idee von die Backlist gewesen. Man kann mit dem Podcast ja jetzt kein Geld verdienen, aber mir macht es Spaß, über Bücher zu reden. Ich habe gedacht, das ist für mich auch ein disziplinierendes Element. Also wenn ich da immer pro Staffel ein Dutzend Bücher vorstellen muss, dann muss ich mich ein bisschen mehr wieder damit beschäftigen, weil ich auch gemerkt habe, wie das ja viele Leute merken, dass mein Lesekonsum immer weiter abgenommen hat.
Vielleicht als kurzer Tipp am Ende, ein Buch, was Ihnen besonders am Herzen liegt, was vielleicht aber nicht so in dem großen Bewusstsein von allen ist?
Ein eher Belletristik oder Sachbuch oder ist egal?
Was Ihnen am Herzen liegt.
Also was ich gerade gelesen habe, was ich wahnsinnig beeindruckend fand, das ist von William Dalrymple, das heißt Die Anarchie, The Anarchy. Und da geht es darum, wie die britische Ostindische Kompanie Indien erobert hat. Und ich habe bis dahin immer gedacht, die britische Armee hätte Indien erobert. Aber dem war offensichtlich nicht so, sondern eine kleine Firma, ein Start-up-Unternehmen mit 50 Leuten irgendwo in der Leadenhall Street hat mit Hilfe von Söldnern dieses ganze Land erobert und unglaublich ausgeplündert. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, weil das ein Teil der Geschichte war, die mir nicht bewusst war. Und es hat sich gelesen wie ein Thriller.
So, Geschichte ist sowieso auch ihr Thema, in das sie sich gerne auffallen lassen, ne?
Ja, also ich glaube, man kann auch keine Science-Fiction schreiben, ohne sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Weil eine Geschichte darüber, wie ein fremder Planet kolonisiert wird, führt einen ja eigentlich wieder hin zur Eroberung Indiens oder zur Eroberung Amerikas und so weiter. Da gibt es ja immer Analogien und da kann man viele Ideen finden.
Und so schließt sich der Kreis. Wir haben in die Zukunft geguckt, aber auch zurück, heute mit Tom Hillenbrand. Vielen Dank, dass Sie mein Gast gewesen sind.
Danke.